Der übliche Blick auf die Börsenwoche, ein Blick auf die angelaufene Berichtssaison, ein Blick auf die US-Konjunkturdaten. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank zur mittlerweile 30. Ausgabe von Winklers Wochenschluss. Wir haben Freitag, den 18. Juli. Mein Name ist Michael Winkler. Noch einmal herzlich willkommen. Ja, vor zwei Tagen am Freitag im Weitblick ein großes Thema, das Sentiment, dass die Institutionellen, die Fondsmanager inzwischen auch bullisch geworden sind. Darüber haben wir sehr viel gesprochen. Heute schauen wir zum einen noch auf offene Fragen von Ihnen und dann vor allem auf viele Einzelunternehmensergebnisse, worauf wir momentan achten sollten. Beginnen wir direkt. Sie fragten mich nach einer Schweizer Aktie, das ist einen kleinen Nebenwert und das haben Sie sehr ausführlich formuliert. Da muss ich leider sagen, wie ich es manchmal sagen muss, wir können zu relativ vielen Aktien nichts Konkretes sagen. Keine Meinung, keine Einschätzung. Und ich hatte es mal in einer der letzten Folgen so formuliert, von den etwa 9.000 Aktien weltweit werden wir bestimmt zu etwa 8.500 Aktien eher nicht sagen können. Und dazu zählt auch Ihre Frage nach diesem Schweizer Nebenwert. Dann stellten Sie darüber hinaus zum wiederholten Male, wenn ich das so sagen darf, eine Frage zum Thema US-Treasuries und Sicherheit der US-Treasuries. Sie nannten unter anderem, ja, die institutionellen reduzieren Positionen. Die 5% auf 30 Jahre Laufzeit, sind die wirklich interessant? Wie wird sich ein Käuferstreik auswirken? Also ich fasse noch einmal für Sie kurz zusammen, was wir in den letzten Wochen und Monaten relativ ausführlich und wiederholt schon geäußert hatten. Also wir haben uns sehr ausführlich mit der Verschuldungssituation in den USA beschäftigt, die ja inzwischen etwa 120% in Relation zum BIP erreicht hat. Wir haben uns in den letzten Wochen mit dem neuen Steuergesetz befasst, was ja circa erwartet für die nächsten 10 Jahre allein dieses Gesetz noch einmal 3 Billionen US-Dollar neue Schulden auftürmen wird, was dann bedeutet, dass der Schuldenberg alleine dadurch in Richtung 40 Billionen US-Dollar wachsen wird. Wir haben uns mit den inzwischen hohen jährlichen Zinszahlungen als Belastungsfaktor im Haushalt beschäftigt. Circa 1.000 Milliarden US-Dollar momentan allein an Zinszahlungen für die US-Staatsschuld. Und darüber hinaus mit alledem, wie dann Donald Trump agiert, also zum Thema eventuell Zollthematik, zum Thema, was wir zwischendurch hatten, mögliche Besteuerung der ausländischen Investoren, mögliche, ja, Ablösung des Notenbankchefs und versuchte Eingriffe in die Unabhängigkeit der Notenbank, alles unter dem Stichwort Vertrauensfrage zum Standort, zum Finanzplatz USA, was sicherlich nicht gut ist. Wir haben über die Charttechnik gesprochen. Wir sind aktuell bei der 30-jährigen US-Treasury wieder bei einem Zinsniveau von 5% angekommen. Und wir müssen konstatieren, zum einen zeigt sich in diesem relativ hohen Zinsniveau schon ein gewisses Misstrauensvotum der internationalen Anleger. Zweitens würde rein charttechnisch ein klares Überschreiten der Marke von 5% ein erneutes Kaufsignal für steigende Renditen bedeuten, was dann definitiv für Unruhe insgesamt an den Kapitalmärkten sorgen würde. Das dazu und zum Verhalten der internationalen Anleger. Ja, es findet grundsätzlich tendenziell eine Reduktion in internationalen Portfolios des US-Dollar-Anteils statt. Aber eben nicht nur unbedingt jetzt bei US-Treasuries. Wenn wir auf den Aktienmarkt schauen, MSCI World mit über 70% US-Anteil, langt es, wenn die internationalen Großanleger einfach ihre extrem hohe Dollar-Positionierung auch aufgrund der inzwischen angelaufenen Dollar-Schwäche, die wir in diesem Jahr gesehen haben, beginnen, peu à peu eventuell ihre hohe Dollar-Positionierung etwas zu reduzieren, das Klumpenrisiko im US-Dollar zu verkleinern. Sehr verständlich. Sehen wir deswegen einen Käuferstreik? Nein, den sehen wir nicht und den erwarten wir auch nicht. Hoffe, Ihre Frage damit noch einmal zusammenfassend und kurz und prägnant beantwortet zu haben. Dann würden wir im nächsten Punkt unter zweitens mal einen Blick auf die Schlagzeilen werfen. Wir beginnen mit Konjunkturdaten aus den USA unter der Überschrift robuster Konsum. Die US-Einzelhändler steigern den Umsatz im Juni stärker als gedacht. Die Einnahmen legten um 0,6% im Vergleich zum Vormonat zu und erwartet wurde nur ein Plus von 0,1%. Also immer noch keine katastrophalen Meldungen von der Konjunkturfront. Der Verbraucher, der Konsument in den USA scheint immer noch relativ stabil zu sein. All das, was wir seit April befürchtet hatten, dass die Zölle, wenn sie denn dann mal kommen und da sein werden, stark bremsende Effekte direkt zeigen werden, sehen wir momentan noch nicht. Wir sehen sie zum Glück auch noch nicht in stark steigenden Inflationsraten. Und die große Frage wird eben sein, ob das dann alles jetzt ab dem dritten Quartal kommen wird. Aber momentan robuster Konsum in den USA, solide Konjunkturdaten. Dann ein ganz anderer Blick auf Schlagzeilen, nämlich nach Europa. Und wir reden ja momentan von, ich will es nicht sagen, dem geplanten Wirtschaftswunder in Europa. Aber wie gesagt, Infrastrukturprogramme, Rüstungsprogramme. Wenn wir aber allerdings in eine Branche schauen, nämlich in die chemische Industrie in Europa, da müssen wir sagen, gab es diese Woche nicht so schöne Schlagzeilen. Trump senkt Hoffnung in der Chemiebranche für 2025. Also nicht, dass Sie die Überschrift falsch verstehen. Der Herr Trump hat das nicht gemacht. Aber die Chemiebranche selbst hat ihre Hoffnungen gesenkt. So, weil eine Erholung ist konjunkturell nicht in Sicht. Die Gewinnprognosen sinken. Die Chemiebranche in Europa erwartet für dieses Jahr in 2025 keine Trendwende mehr. Die Beispiele BASF, Covestro und Brenntag zeigen das Ausmaß der Probleme. Auch das nur weiterhin mit einem Hinweis, nicht jede Branche profitiert von der möglichen Belebung der Konjunktur. Chemiebranche sieht nach wie vor in Europa nicht so schön aus. Das zusammengefasst kurz ein Blick auf die Börsenwoche mit einer Überschrift, die ich gewählt hatte. Die Finanzmanager, also vielleicht auch ich, sind weiterhin beunruhigt wegen des jüngsten Marktschocks um Powell. Für eine kurze Zeit ging die Wall Street davon aus, die kurze Zeit dauerte etwa, ich glaube, 1,5 Stunden in der Woche, dass Trump seinen Notenbankchef entlassen würde und reagierte mit Abverkäufen. Auch nach der Erholungsrallye gehen die Diskussionen weiter. Ja, man kann halten davon, was man will. Diese Meldungen sind bestimmt nicht, da sind wir wieder bei dem Thema Vertrauensfragen in den Standort, in den Finanzplatz USA, sind bestimmt nicht vertrauensfördernd und vielleicht ist das auch ein cleveres Vorgehen, immer wieder diese Gerüchte streuen, um zu schauen, wie die Märkte reagieren, um die Märkte daran eventuell zu gewöhnen, bis er Herrn Powell auf welche Art und Weise vielleicht dann doch feuert. Auf jeden Fall, die Entwicklung ist nicht gut, hat in der Summe die Kapitalmärkte jetzt bis Freitagnachmittag für diese Woche als Fazit mal definitiv nicht belastet. So was haben wir alles. Wir haben heute den kleinen Derivate-Verfalltermin, wie immer der dritte Freitag im Monat. Und es gibt ja viermal den großen, den Hexensabbat in den Monaten 3, 6, 9, 12, also März, Juni, September, Dezember. Und alle anderen Monate sind sogenannte kleine Derivate-Verfalltermin. Per Saldo haben wir eine leicht freundliche Börsenwoche gesehen, auch begünstigt durch die robusten US-Konjunkturdaten und durch überwiegend gute Unternehmensberichte. Dazu kommen wir gleich noch. Bedeutet für die US-Aktienmärkte, sie haben es geschafft, wieder einmal leicht, aber trotzdem neue Hochs zu erreichen. S&P 500, die Marke 6.300. Der Nasdaq 100, die Marke 23.000, also leicht neue Hochs. Was wir aber auch weiterhin sehen, unter der Oberfläche rumort es ein wenig. Wir haben Unruhe unter der Oberfläche. Ich hatte Ihnen in den letzten Wochen immer wieder viele negative Divergenzen bei Indikatoren gezeigt. Ich hatte Ihnen CNN, Fear and Greed. Ich hatte Ihnen die Fund Manager Survey gezeigt. Jetzt kommt in dieser Woche auch noch der VIX-Index dazu, also der Volatilitätsindex für den S&P 500. Und ein schöner Trend, ein intakter Trend, würde wie folgt aussehen. Der Aktienmarkt macht neue Höchststände und die Volatilität geht in diesem Umfeld aufgrund der guten Stimmung weiter zurück. So, und wenn der S&P 500 jetzt mit dem Erreichen, oder wo sind wir heute Nachmittag vorbörslich, 6.314, also leicht sogar oberhalb der Marke von 6.300, es geschafft hat, neue Höchststände zu machen, hätte eigentlich auch der VIX-Index, die Volatilität, in diesem Umfeld neue Verlaufstiefs machen müssen. Er ist momentan bei 16,5 und er war in den letzten Wochen schon deutlich tiefer. Also der VIX-Index bestätigt diese neuen Hochs am Aktienmarkt mit seinen eigenen neuen Tiefs eben nicht. Wäre die nächste Divergenz als kleines Warnzeichen. Aber nach wie vor, die Kurse machen die Musik und die Charttechnik und da sind wir natürlich, wenn wir im Bereich der Höchststände sind, nach wie vor oberhalb der Durchschnittslinien und ohne Verkaufssignale, muss man anerkennen. Was hat Europa gemacht? Europa auch freundlich, aber wie schon seit vielen Wochen, keine neuen Hochs. In den breiten europäischen Indizes lagen die Hochs ja schon im Februar, März. Lediglich der DAX hatte ja in den letzten Wochen im Juni nochmal ein neues Hoch gemacht mit seinen 24.600. Wo sind wir momentan? 24.370, also auch da kein neues Hoch bisher, aber leicht freundlich. Die Währungen, wir sehen momentan an der Währungsfront eine leichte Beruhigung. Eine leichte Beruhigung bedeutet, der US-Dollar hat es geschafft, einen kleinen Teil der starken Währungsverluste, die er in diesem Jahr erlitten hat, Euro-Dollar von 1,03 bis auf 1,18, etwas zu korrigieren. Wir sind im Bereich um die 1,16. Also auch das ist momentan ruhig. Wie gesagt, Rentenmarkt USA, Rendite 30 Jahre ist bei 5%. Da sehen wir nicht wirklich eine Entspannung. Und wenn wir noch auf den Goldpreis schauen, Gold stabil im Bereich 3.300 bis 3.350. Und zwischenzeitlich hatten wir nochmal die Rekordjagd bei den Kryptos, Bitcoin momentan bei knapp 120.000 US-Dollar. So viel mal kurz die Börsenwoche zusammengefasst und jetzt gehen wir ein bisschen näher in die Details. Unter Punkt 4, die Frage nach der Einzeltitelauswahl in einem Sektor. Warum zeige ich Ihnen das? Wir schauen uns heute das Beispiel ASML und TSMC an. Also wir schauen nicht nur die Tech-Branche, wir schauen sondern ganz speziell in die Chip-Branche. Und theoretisch könnte man meinen, naja, wenn ich zwei große Marktführer in der Chipbranche habe, sollte eventuell, was die Wertentwicklung angeht, auch das Gleiche herauskommen. Und genau das untersuchen wir uns jetzt. Wir schauen auf die Schlagzeilen. Wir beginnen mit der ASML-Aktie. Chiphersteller trotz starkem Auftragseingang mit verhaltenem Ausblick. Die Bestellungen sind im zweiten Quartal um 1 Milliarde höher ausgefallen als erwartet. Ein Wachstum im kommenden Jahr will ASML aber dennoch nicht bestätigen. Ja, und zwar die Bestellung kam mit einem Volumen von 5,5 Milliarden. Ist gut, 1 Milliarde mehr als erwartet. Und auch ein Großteil dieser Bestellung, nämlich die Hälfte, entfiel auf die hochmodernen sogenannten EUV-Maschinen, die Lithografie-Maschinen. So, und der wichtigste ASML-Kunde, und deswegen macht dieser Vergleich auch gleich so viel Spaß, der wichtigste ASML-Kunde ist TSMC, der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger. Ein genauer Blick nochmal bei ASML in die Zahlen. So, die Erlöse kletterten im Quartal um mehr als 20% auf knapp 8 Milliarden Dollar. Operative Gewinnmarge überraschend stark, fast 54%. Im Gesamtjahr peilt ASML jetzt einen Umsatzplus von 15% an. Alles gute, starke Zahlen. So, aber dann kommt der Blick nach vorne, den wir nachher übrigens noch einmal haben werden. Zunehmende Unsicherheit durch makroökonomische und geopolitische Entwicklungen. Oder klar ausgedrückt, dass sich die direkten und indirekten Auswirkungen der US-Zollpolitik noch nicht abschätzen lassen. Bedeutet für die Aussage von ASML mit dem Blick nach vorne, dass zwar weiterhin ein Wachstum für das Jahr 2026 angepeilt wird, ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch in keinster Weise bestätigt werden kann. Ja, insofern durch diese Sätze wurden die sehr guten Quartalszahlen sozusagen konterkariert. Die Aktie hat teilweise sogar mal 10% im Minus gelegen. Und wenn wir auf die fundamentalen Daten bei ASML schauen, die Firma hat inzwischen einen Börsenwert von rund 255 Milliarden Euro. Von der Bewertung, Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr 27, für nächstes Jahr 26. Und wenn wir ein Blick in die Kursentwicklung jetzt werfen, in die Grafik direkt nah hinein, fällt auf, dass der Höchststand der ASML-Aktie bereits im Juli vor einem Jahr, also genau vor einem Jahr, bei rund 1.000 Euro lag und wir sind aktuell bei 650 Euro. Bedeutet seitdem Performance für die letzten 12 Monate minus 35%. Und das trotz starker, guter Zahlen. So, und kann auch eben bedeuten, die Firma ist ja als Produzent dieser Maschinen am Beginn der Wertschöpfungskette. Und da kann eventuell etwas anderes herauskommen, als bei den Firmen, die etwas später in der Wertschöpfungskette kommen. Und da werden wir dann gleich auch auf TSMC schauen. So als Fazit, auch eine Monopolstellung, denn die Maschinen, die ASML fertigt, kann kein anderer in der Form so wie sie, selbst also eine Monopolstellung, garantiert keine Outperformance. Rein charttechnisch könnte man jetzt sagen, wenn man da hineinschaut, naja, das sieht vielleicht wie eine Bodenbildung im Bereich 550 bis 650, 700 etwa aus, wäre eher so dann der antizyklische Kauf. Wer aber rein auf Trendstärke schaut, der muss sagen, da ist ASML im Chipsektor als Aktie schon seit vielen Monaten keine erste Wahl mehr. Denn wir schauen auf die andere Firma, die ich Ihnen angekündigt habe im Vergleich, eben unter der Überschrift Frage der Einzeltitelauswahl im Sektor. Und nämlich nicht derjenige, der diese Maschinen produziert wie ASML, sondern derjenige, der diese Maschinen benutzt, nämlich TSMC, Taiwan Semiconductor, Chip-Auftragsfertiger. Headline-Überschrift lautet, TSMC erzielt dank KI-Boom einen Rekordquartalsgewinn. Im abgelaufenen Quartal Ergebnissteigerung um rund 60% und die Erwartung weit übertroffen. Das rapide Wachstum dürfte nicht abreißen. So, woher kommt das Ganze? Der wachsende Bedarf an Computerchips für KI, bestes Quartalsergebnis der Firmengeschichte und ein Ende dieser Entwicklung sei bislang nicht absehbar. Der Reingewinn stieg in diesem zweiten Quartal um 60% auf fast 12 Milliarden Euro. Das ist etwa eine halbe Milliarde mehr als erwartet und das fünfte Quartal mit einem zweistelligen prozentualen Plus. Bedeutet Umsatzplus in der Summe etwa plus 40% und für das aktuelle Vierteljahr, genau, und für im Blick nach vorne für dieses Jahr etwa werden auch bis zu 40% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwartet. Starke Zahlen. Und jetzt kommt die Firma Taiwan Semiconductor, hat an der Börse, wenn ich in Dollar rechne, inzwischen einen Börsenwert von 1,3 Billionen US-Dollar. Wir sprachen bei ASML als europäisches Schwergewicht gerade von 255 Milliarden, also ein Vielfaches. Schauen wir auf die Bewertung für TSMC. Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr bei etwa 25, für nächstes Jahr aufgrund der starken Gewinndynamik, die erwartet wird, 22 nur noch, sogar günstiger als die ASML mit höheren Wachstumsraten. Und wenn wir jetzt noch einen Blick in die Kursentwicklung werfen, auch hier muss ich sagen, stark in der Summe und sogar noch deutlich stärker als bei ASML. Die neuen Kurshochs, die wir momentan haben, also ich habe hier den Chart mitgebracht von den ADRs, den American Depositary Receipts, also sozusagen die Hinterlegungsscheine an der US-Börse und nicht die Aktie aus, die Notierung jetzt direkt aus Taiwan, mit knapp 250 US-Dollar, ein neues Hoch, deutlich höher auch als letzten Sommer. Das heißt, für die letzten 12 Monate nicht wie ASML eine minus 35%ige Performance, sondern eine deutlich zweistellige positive. Wir sehen eine höhere Ertragsdynamik und sehen an diesem Beispiel, es ist ein gleicher Sektor, nämlich die Chipbranche, aber eine ganz andere Position in der Wertschöpfungskette. Sie zeigt die TSMC eine höhere Ertragsdynamik und auch dadurch bedingt eine deutlich, deutlich bessere Kursentwicklung, speziell in den letzten 12 Monaten. Daher auch dieses Beispiel einfach nochmal, um zu verdeutlichen, einfach zu sagen, Chipbranche, jawohl, gefällt mir, möchte ich investieren, ich nehme jetzt Marktführer, nehme dann sozusagen den Marktführer aus Europa, ASML, oder eben jetzt, ich würde den Weltmarktführer für die Chipfertigung nehmen, TSMC. Es können völlig unterschiedliche Ergebnisse herauskommen. Bedeutet auch immer wieder bei der Einzeltitelauswahl, sich doch bitte sehr stark mit den Geschäftsmodellen der einzelnen Firmen und selbst innerhalb des Sektors eventuell mit der Position in der Wertschöpfungskette beschäftigen. So, das war das Beispiel von den beiden Großen, die in dieser Woche auch Zahlen geliefert haben, ASML und TSMC. Und wir bleiben im Rahmen der Berichtssaison, wie ich angekündigt habe, viele einzelne Unternehmen. Wir kommen zu Punkt 5. Unsere Aktie der Woche, Netflix. Warum bringe ich Ihnen diese Woche Netflix mit? Ja, das hat viele Gründe. Also fangen wir mal mit dem ganz Simplen an. Am Mittwoch im Weitblick, die antizyklische Nestle war einigen von Ihnen deutlich zu langweilig und auch zu lahm auf gut Deutsch in der Performance. So, Netflix, das genaue Gegenteil, starke Zahlen, starkes Wachstum, gute Kursentwicklung, die schauen wir uns auch gleich an. Und unter anderem hatte ich Ihnen in den letzten Monaten, als wir uns mit der Zusammensetzung der US-Inflationsrate beschäftigt hatten und ich Ihnen erläutert habe, dass fast die gesamte US-Inflationsrate inzwischen aus dem Dienstleistungssektor kommt, und nannte Ihnen Beispiele aus dem Dienstleistungssektor. Und da war unter anderem eben auch die Freizeitbranche dabei und nannte unter anderem dann auch Firmen wie Netflix, die einfach aufgrund von Preissteigerungen operativ sehr gut dastehen. Und jetzt überprüfen wir einfach, ob das jetzt auch hier in diesem Quartal mit dem, was die Woche jetzt gemeldet wurde, immer noch gilt. Streamingdienst. Netflix dank Squid Game, die meisten von Ihnen oder einige zumindest werden die Serie kennen, mit starken Zahlen und jetzt kommt es, Ausblick nach vorne angehoben. Und jetzt kommt noch etwas. Trotz guter Zahlen reagieren die Netflix-Anleger enttäuscht auf den Quartalsbericht. Der Streamingdienst möchte in der Zukunft auch mehr KI in der Entwicklung einsetzen. So, ein kurzer Blick auf die Zahlen. Im zweiten Quartal die Umsätze gut 11 Milliarden Dollar, Reingewinn gut 3 Milliarden US-Dollar und damit mehr als erwartet. Und der Ausblick nach vorne hin wird angehoben, nämlich für das Gesamtjahr werden jetzt Erlöse um die etwa 45 Milliarden US-Dollar erwartet, statt vorher 44,5. Detaillierte Nutzerzahlen zum Thema Kundenwachstum veröffentlicht Netflix ja inzwischen nicht mehr. Aber was sie gesagt hat, war gesundes Kundenwachstum, das die eigenen Erwartungen übertroffen habe. Im vorangegangenen Quartal Unternehmen dank erfolgreicher Serien und Filme eben positiv überrascht. Und zwar ebenfalls, weil auch davor hatte Netflix im Vorquartal auch schon positiv überrascht. So, und jetzt kommen wir wieder zu den Gründen, wo kommt das Gute her, die guten Zahlen. Neben der wachsenden Kundenbasis profitierte es von weiteren Preiserhöhungen. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass das, was ich Ihnen vor einigen Monaten genannt habe, immer noch gilt. Dienstleistungssektor scheinbar weiterhin mit hoher Preissetzungsmacht und dort, wo die Preise gut erhöht werden können, scheinen auch die Profite zu stimmen und damit scheint dann eventuell auch die Performance und die Kursentwicklung zu stimmen. Schauen wir doch mal drauf. Die Firma Netflix hat inzwischen einen Börsenwert von rund 540 Milliarden US-Dollar. Werfen wir einen Blick auf die Bewertung und ich hoffe, Ihnen wird jetzt nicht schwindelig. KGV für dieses Jahr 49, KGV für nächstes Jahr, für das Jahr 2026 40. Also die 40 ist extrem hoch, aber auch die Reduktion von 49 von diesem Jahr auf 40 im nächsten Jahr zeigt, welche hohe Ertragsdynamik momentan in dem Konzern herrscht. Also ambitionierte Bewertung, ja, und das starke Wachstum muss auch weiterhin geliefert werden. Und solange das der Fall sein wird, glaube ich, wird auch die Aktie an der Börse von der Performance zumindest keine Probleme bekommen. Schauen wir mal in die Kursentwicklung kurz hinein. Für das letzte Jahr, vor einem Jahr im Sommer, Juli 2024, bei etwa gut 700 US-Dollar. Wir hatten vor kurzem Spitzenkurse in den letzten Wochen deutlich oberhalb der 1300 US-Dollar-Mark, also fast verdoppelt. Auch das nenne ich mal eine Performance. Aktuell konsolidiert die Aktie leicht unterhalb der 1300 US-Dollar-Marke im Bereich der 38-Tage-Linie, die eingezeichnet ist. Die Marke ist momentan bei 1250 US-Dollar. Also in der Summe technisch starker Titel in einem intakten Trend. Teuer bewertet, ja. Hohe Bewertung, ja. Aber starkes operatives Geschäft und bisher ein Liebling der Börse. So, aus diesen verschiedenen Gründen wollte ich Ihnen, weil ich auch in der Vergangenheit schon mal auf die Firma Netflix eingegangen war, die aktuellen Quartalszahlen nutzen, um noch einmal auf die aktuelle Situation bei Netflix einzugehen mit eben starken operativen Zahlen. Allerdings, auch das zeigt die inzwischen erreichte hohe Bewertung, selbst diese starken Zahlen haben es, wie es die allererste Überschrift zu Netflix ja geäußert hatte, nicht geschafft, für erstmal kurzfristig für weitere Kursanstiege zu sorgen. So nannte es mir Christian Gombert, der ja in unserem globalen Aktienprodukt, im Aktienflex, die Netflix-Aktie unter anderem hat, in der ist er investiert, sollte stärkerer Gewinnmitnahmedruck aufkommen, würde er den sogar nutzen, um Positionen wieder weiter auszubauen, sprich nachzukaufen. So, und jetzt kommen wir auch zu unserem Titelthema. Titelthema lautete ja Dollarschwäche und US-Unternehmen, die davon profitieren. Unter Punkt 6, der Blick nach vorne, Profiteure der Dollarschwäche. So, und jetzt möchte ich Sie auf ein Thema einstimmen, das wahrscheinlich in den nächsten Monaten immer wieder und immer verstärkter genannt werden wird, und zwar im Rahmen der Gewinnberichterstattung, vor allem positiv gesehen, vor allem der US-Unternehmen. Netflix haben wir gerade gehabt. Die obere Schlagzeile hier lautet unter anderem bei Netflix, ich habe ja gesagt, sehr gute Zahlen, unter anderem günstige Wechselkurseffekte. Und unten drunter auch aus dieser Woche Pepsi. Geringere Belastung durch positive Wechselkurseffekte infolge des schwächeren Dollar. So, wovon rede ich? Ich rede davon, dass wir jetzt in dem ersten Halbjahr ja eine relativ starke US-Dollar-Abwertung gesehen haben. Diese von Euro-US-Dollar 1,03 bis 1,18, diese knapp 15% in der Spitze. Das war, das hatte ich Ihnen auch schon mitgeteilt, die schwächste Wertentwicklung des US-Dollars in einem ersten Halbjahr seit über 50 Jahren. Ich glaube, danach kam erst 1973 wieder. Und das bedeutet, also neben der Tatsache, dass wir, wenn wir in US-Aktien investiert haben, oder auch eben Sie, relativ hohe Wechselkursverluste in den letzten 6 Monaten erleben mussten. Aber jetzt mit dem Blick nach vorne. Also zum einen kann ich US-Firmen jetzt über den veränderten Währungskurs deutlich günstiger einkaufen als noch vor 6 oder 12 Monaten. Und zum zweiten werden gerade US-Unternehmen, die international, global tätig sind, von dieser Dollarschwäche oder anders ausgedrückt, der Währungsaufwertung aller anderen Währungen gegenüber dem US-Dollar eher profitieren und sozusagen in der Berichterstattung, in der Gewinnberichterstattung, was jetzt beginnt und auch die nächsten Quartale wahrscheinlich anhalten wird, über positive Wechselkurseffekte sprechen. Genau das, was momentan unsere europäischen Unternehmen mit dem starken Euro eher mit dem Blick nach vorne belasten wird, hilft in der Umrechnung tendenziell den US-Unternehmen. Und ein Beispiel habe ich Ihnen auch dazu mitgebracht, unser 7. Punkt. Philip Morris, der Profiteur der Dollarschwäche. Warum der Profiteur? Also korrekt heißt die Firma ja sogar Philip Morris International. Naja, weil in Philip Morris International das gesamte internationale Tabakgeschäft angesiedelt ist und das in USA angesiedelte Tabakgeschäft bei Altria geblieben ist. Also Sie haben hier sozusagen mit Philip Morris eine US-Firma, die 100% ihrer Erlöse außerhalb der USA erzielt. Und genau dort wird dann in den nächsten Quartalen der Effekt natürlich besonders positiv sein, also der Effekt der Dollarschwäche und der Umrechnung. Nur 2, 3 Worte zu Philip Morris. Sie hat einen Börsenwert von etwa 280 Milliarden US-Dollar, Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr 24, für einen typischen Tabakkonzern eher überdurchschnittlich hoch. Also Sie kennen von uns aus Europa immer die BAT, British American Tobacco, die ich Ihnen häufig mitgebracht hatte, mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen um die 8, um die 10, deutlich höher. Aber Philip Morris hat auch eine höhere, deutlich höhere Gewinndynamik. Kurs-Gewinn-Verhältnis für das nächste Jahr, für 2026, wird dann eben von 24 auf rund 21 sinken. Dividendenrendite 3,1%. Auch das ist eben niedriger als bei einigen anderen Tabakfirmen, aber mit einer deutlich höheren Ertragsdynamik und auch mit sehr wahrscheinlich dann deutlich positiveren Wechselkurseffekten bei den nächsten Quartalsergebnissen. Schauen wir einen Blick mal ganz kurz in die Kursentwicklung hinein. Und da fällt eben auf, nach langen Jahren der Seitwärtsbewegung, der Chart geht 5 Jahre zurück bis zum Jahr 2020, seit eigentlich Anfang 2024 ein Kursanstieg von 90 US-Dollar auf jetzt in dem Bereich 175 US-Dollar, also ein steiler, intakter Aufwärtstrend. Und unser Fazit als Beispiel eben der Profiteur der Dollarschwäche: sollte in den nächsten Quartalen die Ergebnisse zusätzlich unterstützen. Das heißt, es wird definitiv wahrscheinlich Chancen auf positive Gewinnrevisionen bei den Analysten geben. Das war nur ein Beispiel oder sozusagen ein reinrassiges Beispiel für ein Unternehmen aus den USA mit einem eher hohen globalen Umsatzanteil außerhalb der USA. Zusammengefasst, wir haben unverändert stabile Aktienmärkte, muss man sagen, leicht freundliche Aktienmärkte in dieser Woche. Unter anderem in dieser Woche begünstigt auch durch robuste US-Konjunkturdaten. Wir haben speziell in den USA sogar ja leicht neue Hochs gesehen. Die Berichtssaison, ich hatte Ihnen einige Beispiele genannt, ist überwiegend gut gestartet. Auch das stützt. Ich bleibe aber auch bei meinem Thema der letzten Wochen, dass das Thema Sentiment unverändert eher Warnsignale sendet und je länger das anhält, also desto größer werden eher vom Sentiment die Warnsignale. Also CNN, Fear and Greed Index, immer noch in der extremen Gierzone. Put-Call-Ratio der US-Optionen sendet unverändert Warnsignale. Die institutionellen Investoren sind inzwischen auch bullig und voll investiert. Das war die Fund Manager Survey vom Freitag. Die saisonale gute Phase Juli endet bald. Wir haben den 18. Juli, also 12 Tage haben sie noch. Ab August wird es statistisch betrachtet eher schwierig für 2 bis 3 Monate. Die negativen Divergenzen bei den Indikatoren MACD, RSI, habe ich Ihnen mehrfach gezeigt, nehmen zu. Unter dieser ruhigen Oberfläche sehen wir aber auch in den USA weiterhin eher eine Unruhe. Ich hatte Ihnen das Beispiel VIX genannt, der VIX-Index. Auch der bestätigt die neuen Hochs am US-Aktienmarkt in dieser Woche nicht. Auch das nur ein weiterer kleiner Warnhinweis. Wir sprachen, als wir über die Einzeltitel gerade gesprochen haben, über die wichtige Einzeltitelauswahl in einem Sektor. Bitte also genau auf das Geschäftsmodell der einzelnen Firma achten, weil es kann etwas sehr Unterschiedliches herauskommen. Beispiel für diese Woche war eben aus dem Chip-Bereich ASML aus Europa mit -35% in den letzten 12 Monaten. Taiwan Semiconductor deutlich 2-stelligen Plus für die letzten 12 Monate. Aktie der Woche, Netflix weiterhin mit starken Zahlen, starkem Wachstum. Und unser Titelthema, der Blick nach vorne. Und nach vorne heißt, das wird jetzt für mehrere Monate immer wieder und immer häufiger kommen. Dieser Trend fängt gerade erst an. International tätige US-Unternehmen, also mit einem hohen Auslandsumsatzanteil, werden vom schwachen Dollar tendenziell profitieren und über positive Wechselkursberichte unterstützen, was eventuell dann die Berichtssaison für diese Unternehmen verbessern und unterstützen wird. Ja. Das war der Wochenschluss, 30. Ausgabe, Freitag, 18. Juli. Ich bedanke mich bei Ihnen, wie immer, für Ihr Einschalten, für Ihr Abonnement, für Ihren Daumen, für Ihre Kommentare. Ich lese sie nach wie vor alle, versuche sie zu berücksichtigen und verbleibe nicht nur mit den besten Wünschen für ein schönes, ruhiges, sonniges Wochenende. Wie immer, es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.